In der Ukraine herrscht Krieg und das schon seit 2014. Pro-russische Kräfte wollen die Bezirke Donetsk und Luhansk aus dem ukrainischen Staatsgebiet herauslösen. Sie haben sie zu Volksrepubliken erklärt. 13.000 Menschen sind bei dem Konflikt bereits umgekommen. Es wurde also höchste Zeit, was zu tun. Und das hat man versucht auf dem Ukraine-Gipfel in Paris gestern. Da sollten Entspannungsmaßnahmen beschlossen werden. Und darüber möchte ich sprechen mit unseren Korrespondenten. Zunächst Florian Kellermann, der über die Ukraine berichtet. Herr Kellermann, guten Morgen.
Guten Morgen nach Berlin.
Und Russland-Korrespondent Thielko Gries, auch er war in Paris dabei. Guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen.
Herr Gries, was genau wurde in Paris beschlossen? Worauf hat man sich da geeinigt?
Es gibt ein Abschlussdokument, das Grundlage dessen ist, worauf man sich geeinigt hat. Das ist gestern oder heute Nacht erläutert worden von den vier Staats- und Regierungschefs. Die wichtigsten Punkte sind, dass es einen Waffenstillstand geben soll entlang der Frontlinie bis zum Ende dieses Jahres. Außerdem gäbe es oder haben sich beide Seiten bereit erklärt, die Ukraine und Russland bereit erklärt, an einem Austausch von Gefangenen zu arbeiten. Bis dahin soll es auch einen Zugang zu diesen Gefangenen geben seitens des Roten Kreuzes. Und man hat sich unter anderem darauf geeinigt, dass die Beobachtermission der OSZE rund um die Uhr arbeiten könne und auf dem gesamten Territorium der Ukraine, wobei in Klammern gesprochen mir nicht ganz klar ist, ob damit eigentlich auch die Gebiete der Separatistenrepubliken gemeint sind. Völkerrechtlich gesprochen müsste das so sein, aber das ist nicht näher erklärt worden. Das sind die wesentlichen Punkte zumindest. Es gibt noch einige andere aus der Nacht hier aus Paris.
Florian Kellermann, wie lässt sich das bewerten aus Sicht der Ukraine? Wie hilfreich ist das alles?
Es sieht zunächst mal nach einem Erfolg aus für den Präsidenten Volodymyr Zelensky. Denn zunächst mal hat er auf keinen Fall diese roten Linien überschritten, über die in der Ukraine in den vergangenen Wochen so viel gesprochen worden ist. Also er hat keine Zugeständnisse an Putin gemacht, die von der Mehrheit der Ukraine nicht akzeptiert würden. Das heißt, er hat ganz klar gemacht, die Ukraine entscheidet selber, wohin sie sich orientiert, nach Westen oder nach Osten. Und die Krim gehört auch weiter zur Ukraine. Außerdem hat er etwas vorzuweisen. Es soll einen großen Gefangenenaustausch geben, noch bis Ende des Jahres. Und es soll weitere drei Punkte geben, auch an denen sich die beiden Armeen zurückziehen. Das heißt also, die Lage für die Zivilbevölkerung soll erträglicher werden. Und das war ja auch sein Minimalziel, diese beiden Punkte.
Wie schätzen Sie das ein, Herr Kellermann? Wie wichtig war dabei die persönliche Rolle dieses ja noch sehr jungen Präsidenten Zelensky?
Ja, ich denke, das ist sein Auftreten bringt auf jeden Fall was. Denn er hat eben etwas nicht Martialisches, das einfach gut ankommt und dem man sich auch schlechter widersetzen kann als bei seinem Vorgänger Poroschenko, der ja immer so sehr steif aufgetreten ist und so Phrasen gebracht hat, die man leichter als Nationalisten abstempeln konnte. Das geht bei Zelensky nicht. Der wirkt irgendwie sympathisch, jung und auf keinen Fall irgendwie verbissen. Und ist es schwieriger, ihm etwas abzuschlagen.
Thielko Gries, Sie waren in Paris dabei. Würden Sie sagen, dass Russland mit diesen Maßnahmen auch endlich die eigene Rolle anerkennt in der Ukraine? Oder bleibt man dabei, dass man ja eigentlich mit den kämpfenden Milizen dort nichts zu tun hat?
Dabei bleibt man ganz, ganz bestimmt. Es gab einen Zwischensatz sozusagen von Wladimir Putin, der mir da in Erinnerung ist. Er rief sozusagen seinen Counterpart, den ukrainischen Präsidenten, dazu auf, doch in den direkten Dialog mit denen zu treten, die in den Separatistenrepubliken, so hat er sie nicht genannt, er hat sie Volksrepubliken Donetsk und Lugansk gesagt, die dort das Wort führten. Wäre ein direkter Dialog zwischen Kiew und diesen Volksrepubliken, was Kiew ablehnt, natürlich aus guten Gründen, das käme ja einer Anerkennung gleich, dieser Separatistenbewegung oder der dortigen Strukturen. Aber ja, Wladimir Putin hat immer dann, wenn es sozusagen besonders ernst wird für die russische Seite, Verantwortung zu bekennen für das, was dort passiert im Osten der Ukraine. Das ist schon lange eine solche rhetorische Figur und auch eben jetzt in der Nacht wieder verwendet, dass man dann sagt, nein, wir haben ja eigentlich damit nichts zu tun. Wir seien ja auch im Prinzip nur Vermittler.
Vermittelt und moderiert hat dieses Treffen im sogenannten Normandie-Format zum einen der französische Präsident Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wie haben Sie denn die Bundeskanzlerin erlebt in dieser Vermittlerrolle?
Nun saß ich nicht mit am Tisch während dieser vielen Stunden gestern, aber in der Pressekonferenz zumindest ist mir noch einmal klar geworden, dass Angela Merkel natürlich jene Akteurin ist, die von Anfang an auch mit dabei ist. Sie kennt die Details, sie kennt die Genese dieses gesamten Prozesses, weshalb sie, glaube ich, auch keine Schwierigkeiten hat, wirklich sehr, sehr detailliert mit zum Beispiel Wladimir Putin zu sprechen, der ebenfalls eigentlich immer sehr, sehr detailliert und tief informiert ist. Das mag bei Emmanuel Macron etwas anders sein, dem es vielleicht mehr um das Gesamtformat und um den Erfolg des Abends ging. Angela Merkel hat gestern zu erkennen gegeben, dass sie zumindest mit diesen zarten Beginnen oder mit diesen zarten Kompromissen, mit diesen kleinen Punkten, über die wir jetzt hier sprechen, dass sie damit schon einmal sehr zufrieden ist, jedenfalls für den Beginn.
Russland-Korrespondent Tilko Gries war in Paris dabei beim Ukraine-Gipfel. Florian Kellermann berichtet für uns aus und über die Ukraine und beide haben diesen Gipfel bewertet. Ihnen beiden besten Dank.